Ja, liebe Zuhörer, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu einem neuen freien Gespräch für den Sandwirt Televisor, diesmal mit Harald Schulze. Ganz herzlich willkommen zum Sandwirt Televisor, lieber Herr Schulze. Und dann schon direkt eigentlich, ja, der Einstieg in unser erstes Thema, nämlich die generelle Frage, die wir uns nun stellen müssen und stellen können, nämlich diejenige nach der Wissenschaftsfreiheit, beziehungsweise nach einer zunehmenden Tendenz, gerade der westlichen Wissenschaften zu einer Beschränkung des Freiraums der Debatten und ein Thema, in dem Sie ja auch sich auch schon betätigt haben durch die Herausgabe sogar mehrerer Sammelbände zu dieser Frage. Und deshalb eigentlich nur meine Einstiegsüberlegung an Sie oder Einstiegsfrage an Sie, lieber Herr Schulze. Wie würden Sie die gegenwärtige Situation der akademischen Welt einschätzen, jedenfalls in Deutschland? Haben wir immer noch, wie vielleicht vor einigen Jahrzehnten, eine mehr oder weniger vorurteilsfreie Herangehensweise an Forschungsfreiheit, wo, sagen wir mal, alle Positionen zwar nicht unbestritten, aber doch dem Grundansatz nach frei vorgetragen, reflektiert, widerlegt werden konnten? Oder sind wir mittlerweile in einer Situation angekommen, wo es zunehmend Schranken des Sagbaren gibt, die sich jetzt nicht unbedingt aus dem Grundrecht ableiten ließen?
Ja, ich glaube, man muss das tatsächlich auch als historische Entwicklung betrachten, die in der Nachkriegszeit begonnen hat. Und also ich denke, um es ganz kurz zu skizzieren, dass natürlich die 68er-Zeit eine relativ einschneidende Zeit war, weil sie eine extreme Politisierung der Universität und der Wissenschaften mit sich gebracht hat. Also ich habe das selber tatsächlich noch als Kind miterlebt, weil mein Vater in Marburg Mediävist, also Professor für mittelalterliche Geschichte war und ich schon als Kind mit ihm immer mal wieder in der Universität war und wirklich, da gab es ja erstaunliche Anfeindungen. Aber es war durchaus möglich. Also mein Vater hat sicher Meinungen vertreten, die konträr zu denen der 68er waren. Er ist auch gelegentlich niedergeschrien worden, war auch mit üblen Schmähungen überzogen. Aber die Diskussionen gab es natürlich. Und die Universitäten haben dann eigentlich, glaube ich, in den letzten 50 Jahren doch dramatische Veränderungen erfahren. Ich würde jetzt gar nicht da so drauf eingehen, auf die Änderungen, die durch Massenuniversität gekommen sind und die durch die, naja, Bologna-Reform mit ihrer starken Ausrichtung auf das Ökonomische gekommen ist, sondern ich denke vor allen Dingen entscheidend war da eine zweite Welle von Politisierung, die seit den 90er Jahren zu beobachten ist, wo eben bestimmte Gruppen, also ich denke, das ist schon ausgehend von der feministischen Debatte gewesen, wo man bestimmte Themen von bestimmten Gruppen belegt wurden und es geschafft wurde, dass, sag ich mal, widerstrebende Meinungen als nicht satisfaktionsfähig abgetan wurden und im Grunde genommen im Laufe einer längeren Entwicklung sich tatsächlich durchgesetzt hat, dass man bestimmte Positionen nicht mehr an der Uni vertreten sollte, wenn man sich nicht absolut außerhalb des Mainstreams des Akademischen stellen will. Und
Zum
das ist eben
Beispiel.
ausgehend vom Feminismus. auf andere Gebiete übertragen worden, Rassismus, Klassismus, aber auch bestimmte andere Themenbereiche, in denen man besser keine abweichenden Meinungen äußern sollte. Klimawandel, Klimaforschung, bis vor kurzem übrigens auch das Thema Rüstung. Das ist interessanterweise etwas, was sich jetzt wieder geändert hat im Zuge neuerer weltpolitischer Entwicklungen. Aber bis vor einiger Zeit, wenn Sie in einem akademischen Rahmen sich für Rüstung ausgesprochen haben, dann waren Sie natürlich, standen Sie auch völlig außerhalb ja, des akademischen Meinung. Das ist
Ja,
etwas,
Bernd.
was ich in den Geisteswissenschaften und den Sozialwissenschaften von da aus kommend tatsächlich auch auf weite Bereiche der Wissenschaft ausgedehnt hat. Also dass es Themen gibt, wo man die sozusagen von vornherein besetzt sind, wo eine freie Diskussion nur schwer möglich ist.
Eine Entwicklung, die ja nun schließlich sogar zu diesem, sagen wir mal, zum Begriff des Intersektionalismus geführt hat, in der eigentlich diese bislang verlaufenden sehr verschiedenen Kriegsschauplätze, wenn man so will, ne, ob das jetzt Feminismus ist, ob das Antirassismus, ob das Postkolonialismus, ob das LGBTQ-Debatte, ob das Migrationsdebatte, ob das eben auch Klimadebatte ist, also Sachen, die eigentlich zu Recht in verschiedene Wissenschafts- und Argumentationszweige gehörten und dort eigentlich in ihrem jeweiligen Kontext abgehandelt werden mussten, nun sozusagen alle zusammengefasst werden unter dem Stichwort, es handelt sich dabei faktisch um denselben Kampf gegen etwas, das dann pauschalisierend als der alte weiße Mann irgendwie betrachtet wird, der sozusagen als Hauptfeind, sagen wir mal, dieser verschiedensten Richtungen dann identifiziert und bekämpft wird. Also etwas, was sich so allmählich von einer sehr diffusen, fragmentierten ideologischen Ansätzen zu, sagen wir mal, einem einheitlichen Kampf zusammengeschlossen hat, den man ja nun auch tagtäglich nicht nur in unserem eigenen Betrieb wahrnimmt, sondern in den sozialen Medien, der einem ja auch oder in den politischen Debatten ja nun mit ziemlicher Brutalität entgegenschallt. Sie sind da in diesem Bereich eine seltene und Ausnahme, wenn ich so sagen darf, da Sie sich ja nun seit einigen Jahren auch publizistisch und durch die Herausgabe auch von Sammelbänden, einem durfte ich auch dankenswerterweise mitmachen, daher auch unsere Bekanntschaft, auseinandergesetzt haben. Allen voran haben Sie einen Sammelband eben zur Quotenfalle, zur Genderpolitik geführt oder herausgegeben, einen oder sogar zwei, wenn ich das richtig sehe. Dann haben Sie auch einen Band Gender Studies, Wissenschaft oder Ideologie herausgegeben. Gegenwärtig sitzen Sie ja noch an einem weiteren Band. Vielleicht können Sie uns diese Projekte oder die Stoßrichtung kurz vorstellen.
Ja, also das hat sich ein bisschen eben auch aus biografischen Dingen entwickelt. Also wie ich hatte ja schon angesprochen, dass ich schon sehr früh mit, sag ich mal, Hochschulpolitik im weitesten Sinne konfrontiert war. Also schon in meinem Elternhaus war das also gang und gäbe, dass mein Vater Kollegen empfing und dass dann über Hochschulpolitik gesprochen wurde und ich selber habe dann ja in Marburg und München studiert und war dann Assistent und Dozent in Frankfurt an der Goethe-Universität. Und nun sind ja sowohl Marburg als auch Frankfurt bekanntermaßen sehr progressive linke Universitäten. Und ich habe dann in meiner Zeit in Frankfurt immer mal wieder in Gremien zu tun gehabt, auch mit den Frauenbeauftragten. Damals hießen die noch Frauenbeauftragten. Und
Kenne ich
ich
aus meiner
konnte.
eigenen Assistentenzeit sehr gut auch noch diese Situation.
Ja. Also man hat in verschiedenen Gremien sitzen dann ja automatisch die Frauenbeauftragten drin. Und ich erinnere mich da auch an interessante Diskussionen. Und vor allen Dingen fand ich interessant, wie stark die Professoren oder vor allen Dingen auch die Unipräsidenten da einknickten in den Diskussionen und habe dann mich dafür interessiert und eben festgestellt, wie stark diese Büros der Frauenbeauftragten erstmal auf allen Ebenen vorhanden sind und wie sie dann auf der obersten Ebene direkt an der Unileitung angedockt sind und wie groß ihr Einfluss ist. Und ja, es hat sich dann quasi im Zusammenspiel mit anderen Kommilitonen aus anderen Fächern, die zum Teil aus der Soziologie und Philosophie kamen, haben wir uns eben mit dieser Thematik beschäftigt. Und unser erster Band ging um die Quotenregelungen. Und ich fand es damals, also als ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt habe, bemerkenswert, also um es verkürzt zu sagen, es heißt ja immer, dass Frauen so wahnsinnig benachteiligt werden bei der Berufung auf Professuren und dass es da so ein schreckliches Missverhältnis gibt. Und ich habe mich dann mal mit den Zahlen beschäftigt, die also den offiziellen Zahlen für Berufungen auf deutsche Professuren, das ist alles sehr gut belegt. Und da stellt sich dann eben raus, dass sich tatsächlich sehr viel weniger Frauen als Männer auf Professuren bewerben, dass ihre Chancen aber deutlich größer sind. Also bei 25% Bewerbungen erfolgen 33% Berufungen auf Professuren. Das ist also alles andere als eine Benachteiligung. Und davon ausgehend haben wir uns mit der ganzen Thematik beschäftigt und sind dann von der Quotenregelung zu den Gender Studies gekommen. Und das war auch ein sehr erfolgreicher Band, der inzwischen in der vierten Auflage vorliegt. Ja, und aus diesen, und jetzt kommen wir auf das, was Sie angesprochen haben, aus diese Intersektionalität. Ich glaube, dass das die Frauenbeauftragten nach einiger Zeit festgestellt haben, dass es für sie eben positiv ist, wenn sie ihr Aktionsfeld erweitern. Und heute heißen die ja nicht mehr Frauenbeauftragte, sondern Diversity-Beauftragte. Und die sind zuständig für alle die, die angeblich marginalisiert sind. Also Frauen, rassisch Benachteiligte, Behinderte, wen haben wir noch, für wen sie alle zuständig sind?
LGBTQ wahrscheinlich.
LGBTQ, natürlich, ja klar, das war eine der wichtigsten Erweiterungen. Also man hat das Betätigungsfeld erweitert. Ich vermute auch mal, nachdem einem klar geworden ist, dass inzwischen sozusagen bei der vorgeblichen Frauenbenachteiligung nichts mehr zu gewinnen ist, weil da eben zahlenmäßig nichts mehr zu machen ist, hat man das erweitert. Und jetzt haben wir eben ein weites Feld von Gruppen, die angeblich benachteiligt werden und für die man sich da engagiert. Ja, und der Band mit der Wissenschaftsfreiheit, da waren Sie ja beteiligt. Also das ist ja auch ein Thema, was in den letzten Jahren sehr, sehr stark diskutiert wurde, was natürlich damit auch ganz stark zusammenhängt mit dem, was ich vorher skizziert habe.
Ja,
Also die
auch mit
moralische
der,
Eingriff.
genau, auch mit der Gründung von Institutionen wie dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit zum Beispiel, das ja auch nicht, sagen wir mal, aus nichts entstanden ist, sondern eben auch aus einem zunehmend wahrgenommenen Druck, dass eben die, sagen wir mal, unheilige Allianz zwischen Medien, Politik, Studenten, Fachschaften, Administrationen eigentlich dafür sorgt, dass Positionen, die sich, sagen wir mal, zu weit vom ja, sagen wir mal, mit offenen Wochen, linksgrünen Mainstream fortbewegt, eigentlich marginalisiert werden, wenn man sie nicht gerne hört, wenn man auch letztlich, naja, seitens der Verwaltungen dann auch Sachen wie Shitstorm oder sowas einfach verweigern, also vermeiden will und natürlich dementsprechend dann anderen Akteuren, die eigentlich oft auch nur einen kleinen Bestandteil der Studenten darstellen, natürlich wie Fachschaften oder Ähnlichem, dann auch eine ziemlich große Entscheidungsfreiheit und Machtvollkommenheit über die Freiheit von Lehre und Forschung an den Universitäten auch einräumt. Ich erinnere hier nur an das
Ja.
Gespräch dass ich auch im Rahmen eben des Sandwirt Televisus auch mit Egon Fleig über viele andere Fragen, aber auch diese Fragen mal geführt habe. Vielleicht als
Vielleicht, um es noch kurz zu sagen, aber es
ja.
ist natürlich auch typisch, dass die Gründung des Netzwerks auch sofort eine heftige Gegenreaktion hervorgerufen hat.
Richtig.
Ja? Also eine ganz starke Gegenreaktion und auch natürlich wieder ganz typisch das Bemühen, alles, was mit dem Netzwerk zusammenhängt, als rechts beiseite zu schieben. Ja? Also ein Verhaltensmuster, wie man es eben ganz oft im akademischen Bereich beobachten kann.
Ja, und das offensichtlich auch irgendwie klappt. Da ist doch ja nun auch eine Feststellung, ist, dass eben viele Kollegen, die vielleicht durchaus die Lage wahrscheinlich ebenso wie wir jetzt gerade bewerten würden, es im Zweifelsfall vorziehen, sich lieber stillzuhalten, als jetzt unbedingt eine Lanze zu brechen für einen Kollegen, dessen Einschätzung sie vielleicht noch nicht mal unbedingt teilen, aber von dem sie doch denken würde, dass es eine Meinung ist, die es jedenfalls verdient, irgendwie doch gehört zu werden. Also psychologisch auch leider ganz interessant, dass in dem Bereich, der doch der reinen Forschung sozusagen der Diversität verschiedenster Meinungen eigentlich gewidmet sein sollte, auch eine gewisse, naja, sagen wir es einfach, eine gewisse Feigheit oft genug herrscht, den anderen zu verteidigen, wenn es nicht gerade gegen einen selbst geht. Vielleicht
Wenn ich noch
eine.
ganz kurz was sagen darf, weil Sie die Studentenschaft ansprachen, das finde ich eben auch bemerkenswert. Das war ja auch schon, ich sage jetzt mal zu meiner Zeit so, dass eben die studentischen Institutionen, also der AStA, beherrscht wurde und wird von sehr radikalen Gruppen, aber nur von einem extrem kleinen Teil der Studenten wirklich gewählt wird. Also das Interesse der Studenten an diesen AStA-Wahlen ist über Jahrzehnte schon immer so minimal gewesen, dass diese Leute, die so eine starke Position haben, in der Universität und so radikale Positionen vertreten, von einer extrem kleinen Minderheit von Leuten nur gewählt wird. Also das finde ich auch immer wieder bemerkenswert, dieses Phänomen.
Ja, auch soziologisch ziemlich interessant, ne, zu sehen, inwieweit oder politologisch interessant, wie eigentlich eine kleine Mehrheit letztlich diese Hebelwirkung ausüben kann. Aber
Eine Minderheit, ja.
ne, Minderheit, genau, aber eben mit der schweigenden Zustimmung oder jedenfalls Lethargie der Mehrheit, die sich natürlich dadurch auch, wie in jeder Demokratie, eben auch gewissermaßen schuldig macht, wenn sie eben nicht eintritt für die Pluralität auch der Meinungen. Vielleicht als
Ja,
letztes.
diese Wahlen sind auch immer so unattraktiv gestaltet, dass die meisten Studenten überhaupt keine, also entweder nicht keine Notiz davon nehmen und kein Interesse daran haben. Also das hat sich über die Jahrzehnte nicht geändert. Also wirklich ein Phänomen.
Honi soit
Der
qui mal y
erste.
pense, ne? Also es ist
Ja.
natürlich auch durchaus, denke ich mal, durchaus System, das Ganze auch in, sagen wir mal, einem Rahmen stattfinden zu lassen, der das gewünschte Resultat dann auch erzielt. Eine letzte Frage, die mich eigentlich immer umtreibt, und auf die ich verschiedenste Meinungen höre und selbst eigentlich auch so eine eigene habe, aber letztlich immer noch unsicher bin. Ist dieser akademische Betrieb, der ja nun doch zu großen Teilen eben durch die letzten Generationen und den berühmten Marsch durch die Institutionen und so weiter, nun ja doch weitgehend ideologisch ziemlich einheitlich geworden ist, wenn man so will, ist er überhaupt noch von innen heraus reformierbar? Also kann man darauf hoffen, dass sozusagen im Laufe der Zeit organisch, peu à peu eben doch wieder eine gewisse Öffnung stattfindet, oder ist es so, dass man sagen muss, nein, das ist jetzt verhärtet, die lassen keinen mehr rein von außen, beziehungsweise das System ist so stark, dass es alle Kräfte automatisch marginalisierend ausscheidet, die eben das Gegenteil sagen, und entsprechend muss der Druck eben nicht von, kann der Druck nicht von innen aufgebaut werden, sondern müsste von außen aufgebaut werden, durch die Gründung von wahrscheinlich zunächst eben privat finanzierten Institutionen, Akademien, Universitäten, Schulen, was auch immer, die, sagen wir mal, vorleben, wie es eigentlich sein sollte, und entsprechend eben zunehmend Zulauf haben und auch einen gewissen Druck ausüben, Vorbildwirkung entfalten könnten und dann sozusagen aufgrund des Wettbewerbs der Kräfte dazu zwingen könnte, langfristig zu einem Umdenken. Was meinen Sie? Ist noch eine Chance von innen heraus oder brauchen wir da parallele Strukturen oder beides?
Ja, also Sie haben natürlich recht, der Marsch durch die Institutionen war außerordentlich erfolgreich, zumindest in bestimmten Fächern, Fachbereichen. Ich bin doch verhalten optimistisch, dass es eine ganze Reihe von Bereichen gibt, also Naturwissenschaften, Medizin, Jura, wo das nicht so ganz erfolgreich war. Also da gibt es absolut schon Freiräume und einfach Themen, die davon auch nicht berührt werden von dieser Moralisierung. Also wenn Sie sich mit Astrophysik beschäftigen, müssen Sie sich nicht unbedingt mit dieser Art von politischer Ausrichtung auseinandersetzen. Es gibt so ein, was man natürlich auch nicht vergessen darf, es gibt auch ja eine ganze Reihe außeruniversitärer Strukturen. Also ich selber arbeite ja an einem Museum, einer Sammlung. Es gibt die Akademien, es gibt die großen Institute, Leibniz und so weiter, die natürlich auch, ja, durchaus unter diesen Vorgaben stehen, aber also ich bin nicht ganz so pessimistisch, dass man da nicht von innen etwas reformieren kann. Die Frage von außen, also Sie haben sich ja selber dafür stark gemacht, sozusagen, also eigentlich würde ich die Frage gerne an Sie weiter zurückspielen, um es mal so zu sagen. Also Gründung von Privatuniversitäten, ja, hat sich jetzt auch nicht als das Erfolgsmodell erwiesen. Wir haben ja inzwischen eine Unzahl von Hochschulen in Deutschland. Das muss man sich ja auch mal klar machen. Während es früher wenige Dutzend Traditionsuniversitäten gab, haben wir inzwischen, ich glaube, über 400 Hochschulen in Deutschland. Ja, also ich weiß nicht, ob man es schaffen kann, mit einer neuen privaten Elite-Universität. Aber da müssten Sie, was meinen Sie denn?
Ja, gute Frage. Also ich denke, dass die meisten der bisher existierenden Privatuniversitäten natürlich jetzt nicht aus dem Wunsch einer ideologischen Abweichung gegründet worden sind, sondern eigentlich vor allen Dingen aus dem Modell, wir verlangen hohe Studiengebühren und dementsprechend bilden wir natürlich auch eine, sagen wir mal, kleinere Zahl von Studenten aus, die dann eine höhere Bildung haben als in den Massenuniversitäten, in denen alle genommen werden. Ich habe so den Eindruck, das ist so doch größtenteils das Credo dieser privaten Universitäten. Ich dachte eigentlich eher an Universitäten, die gerade den, sagen wir mal, inhaltlichen und ja, sagen wir es, ideologischen Aspekt in den Vordergrund stellen, die eben sagen, nein, bei uns geht es jetzt nicht nur um Output oder irgendwelche, sagen wir mal, Leistungszahlen oder Qualifikationslevels, die wir da erreichen, sondern wir wollen ein anderes Modell von Uni vorleben. Wir wollen eigentlich wieder zurück zur alten Universitas. Wir wollen ein Studium Generale. Wir wollen Allgemeinbildung. Wir wollen eine größere Betreuungsdichte auch. Wir wollen Professoren, die eben nicht nur als Turboprof irgendwie mal durchkommen, um eine Stunde zu lehren, sondern die im permanenten engen Kontakt mit den Studenten arbeiten und eben auch mit ihnen zusammen forschen. Nicht nur Lehre von oben, sondern eben auch die Beteiligung der Besten jedenfalls an auch konkreten Forschungsleistungen. Also eigentlich all das, was ja nun im 19. Jahrhundert unter dem Stichwort der Humboldtschen Universität und auch des humanistischen Menschenbildes eben einer menschlichen Bildung und nicht nur Ausbildung lief und ja faktisch auch, wenn auch, sagen wir mal, eher unter transzendenten, also humanistischen Gesichtspunkten im Mittelalter eben auch den Kern der Idee der Universitas leitete. Also bedeutete, also das meinte ich jetzt persönlich eher mit privat offensichtlich fundierten Institutionen. Aber es gibt ja solche Ansätze, gerade in Frankreich, gibt es ja nun mehrere, durchaus nicht kleine Universitäten. Eine, an der ich mittlerweile lehre, die ICES, eine katholische Universität in der Vendée. Aber das Problem natürlich dieser Universitäten ist, dass sie sich oft dann doch im ideologischen Gegensatz zu dem befinden, was gewünscht ist, nicht faktisch, aber also nicht legal, aber de facto ist es natürlich ein offenes Geheimnis. Und man dann seitens der meisten Verwaltungen versucht, ihnen dann Kompetenzen zu entziehen, die Akkreditierung der Diplome schwer zu machen und ihnen auf diese Weise alle möglichen Steine in den Weg legt. Das ist natürlich das Problem dieser kleinen Universitäten. Aber gut, das werden wir heute nicht lösen. Ich denke, auch das ist ja nun schon ein guter Überblick über die Frage nach den Grenzen der Wissenschaftsfreiheit heutzutage, nach den Aussichten auf eine bessere Zukunft. Ganz herzlichen Dank jedenfalls Ihnen, Herr Schulze, für auch den persönlichen Einblick auch in Ihre Erfahrung und natürlich vor allen Dingen auch Ihre Publikationen. Den Zuhörern auch ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, für diesen Teil unserer Diskussion und klicken Sie sich weiter zum nächsten Video. Vielen Dank und bis bald.